Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, heute in der Urlaubsedition. Hallo Tim, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Andreas, grüß dich. Einen wunderschönen Hintergrund hast du. Das sieht wirklich sehr, sehr nach Urlaub aus.
Ja, du siehst, wir lassen uns von nichts abhalten, diesen Podcast aufzunehmen, egal wie viele Kilometer uns voneinander trennen. Und vielleicht kann man ja die Möwen hier im Hintergrund hören. Ich weiß es nicht, aber es ist schön hier. Ich hoffe bei dir auch.
Ja, ich habe auch ein paar freie Tage. Zur Feier des Tages habe ich mal mein Österreich-Trikot angezogen für die WM. Und da kann ich jetzt meine freie Zeit mit verbringen quasi, aber auch sehr, sehr den Urlaub genießen.
Ja, ich darf ja erzählen, ich bin hier in Portugal. Die Portugiesen sind leider rausgeflogen. Also von daher, hier ist nichts mehr mit Feiern. Jetzt müssen wir uns ein anderes Land aussuchen, mit dem wir die Daumen drücken können. Deutschland ist ja auch nicht mehr mit dabei.
Ja, Österreich ja auch schon nicht mehr, aber ich halte es mit den Norwegern.
Okay, gut. Ich habe mir noch keine Mannschaft ausgesucht. Vielleicht Spanien, gucken wir mal. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Tim, wie ist das denn mit Urlaub als Pilot? Darf ein Pilot Urlaub machen? Muss er machen? Hat er mehr Urlaub als vielleicht ein anderer Angestellter? Wie ist denn das bei dir oder bei euch bei der Polizei?
Ja, wir gelten ja gar nicht so richtig als Piloten, wir gelten ja als Beamte und Beamte arbeiten ja in der Regel sowieso nicht, wie alle wissen. Aber nein, wir haben auch ganz normal unsere Urlaubstage pro Jahr und wir sind auch angehalten, die zu nehmen. Also so ein Urlaub sollte man in der Regel nicht aufschieben, sondern das ist Erholungsurlaub und der muss auch als solcher genommen werden. Und im Erholungsurlaub ist auch keine Arbeit zu tätigen. Also von daher sind wir schon angehalten, mindestens 30 Tage pro Jahr die Füße dann mal wirklich hochzulegen, abzuschalten und zu genießen, was auch immer man für Genuss hält.
Dürft ihr euch den Urlaub eigentlich aussuchen? Also nicht, wohin ihr fahrt oder was ihr macht, sondern im Sinne von, ich hätte gern da Urlaub, da Urlaub, da Urlaub. Oder ist es, muss das jemand genehmigen? Weil vielleicht alle, die Familienväter sind oder Mütter sind, bei euch im Sommer wegfahren wollen, in Sommerferien? Oder wie funktioniert das?
Ja, genau, so ist es halt, ne? Also das kennt, glaube ich, fast jeder. Irgendwie ein Kern muss immer da sein. Und bei uns in der Polizei, wir müssen natürlich unsere Früh-Spät-Nachtdienste stellen. Und da gibt es gewisse Urlaubsquoten, die nicht überschritten werden dürfen. Und da ist es wie immer. In den Sommerferien sind das mehr die Familienväter, die da den Urlaub bekommen. Und außerhalb sind es dann eher die Kinderlosen, die dann ihren Urlaub machen dürfen. Und das verteilt sich dann immer. Da trifft man sich irgendwann gegen Ende des Jahres, bespricht, wann wer Urlaub haben will. Und wo es dann Ballung gibt, wird gelost, abgesprochen, whatever, dass auch jeder ungefähr den Urlaub kriegt, den er möchte.
Ah, okay, super. Ja, das ist ja bei uns ist es ja so ein bisschen ähnlich, weil bei uns ja auch gerne alle irgendwie, es gibt einen Teil, die wollen in den Ferienzeiten wegfahren und einen Teil, die sagen, hey, wir sind froh, wenn wir da nicht weg müssen, ne? Die Preise sind ja auch ein bisschen anders. Aber auch da müssen diese Urlaubsanträge immer bis Ende des Jahres, jetzt für nächstes Jahr schon gestellt werden. Das heißt, wir müssen unseren Urlaub ein Jahr im Voraus planen, sonst geht's nicht.
Ja, genau. Und das ist ja bei uns dann ähnlich. Im November steht ja, glaube ich, immer. Und ja. Dann wissen wir auch, wo wir nächstes Jahr unseren Urlaub buchen können oder wie wir unseren Urlaub buchen können. Mhm.
Bei mir ist es jetzt leider so, ich habe ja nicht nur die Funktion als Pilot, sondern eben auch als Stationsleiter und Safety Manager. Da könnte ich natürlich jetzt sagen, wisst ihr was, ich habe Urlaub, ich bin weg, ich bin raus, ich habe eine Vertretung. Aber wie es halt bei mir so ist, ich bin leider trotzdem immer erreichbar, weil ich einfach sage, mir macht es einfach so viel Spaß, ich bin gerne weiterhin im Loop und versuche dann immer noch so ein bisschen in der Firma drin zu bleiben, um zu wissen, was passiert. Deswegen heute auch schon wieder ein bisschen Halligalli gehabt, heute Morgen eine Stunde lang. Aber mich interessiert es einfach. Ich bin gern dabei und ja, so ist es dann.
Ja, das kenne ich, was du da sagst. Also es ist natürlich in den heutigen Zeiten, wo man mal eben per WhatsApp erreichbar ist oder per anderem Messenger, ist es natürlich total normal, dass man auch im Urlaub immer mal wieder eine Anfrage kriegt. Und manchmal denke ich echt so, ey Leute, ich habe Urlaub, lasst mich in Ruhe. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, man möchte es mitkriegen, wie du sagst, ne? Also ich weiß genau, dass wenn zu Hause jetzt irgendwo ein Waldbrand kommt oder so, fände ich schon cool, wenn ich da zumindest die Finger dran kriege und so ein bisschen mitkriege, was da abgeht und wer das fliegt und was da passiert und ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwie so eine schnelle WhatsApp raushauen kann, an was gedacht werden soll. Ja, da ist man eigentlich viel zu sehr involviert. Das sollte man eigentlich sollte man das Handy nehmen, irgendwo ein Safe schließen und zwei Wochen wirklich da lassen, wo es ist und sagen, so, jetzt war's das auch. Ich habe wirklich Urlaub, aber wie du sagst, man ist es ja doch dann mit Leib und Seele. Da kommt man einfach nicht raus.
Das stimmt. Also es gibt natürlich Piloten, die machen das so, die sagen, hey, wisst ihr was? Handy ist jetzt aus, ich bin nicht erreichbar, fertig, Punkt, aus. Ich krieg's aber nicht hin. Also ich, wenn ich einen Namen vom Kollegen lese, denke ich mir immer, okay, der braucht jetzt mal kurz meine Hilfe, kein Problem. Der weiß vielleicht auch gar nicht, dass ich im Urlaub bin, egal. Gehe ich halt trotzdem ran, wenn es denn die Situation zulässt, ja, daneben. Also da bin ich immer gerne im Loop drin und ich kann es einfach nicht loslassen, es geht nicht.
Ja, das ist das Gleiche, wenn du im Urlaub irgendwo sitzt und du hörst einen Hubschrauber. Du hörst nur ansatzweise einen Hubschrauber. Ne? Das interessiert ja kein Schwein, genau, um dich rum. Aber du stehst dann auf, rennst durch die Gegend, alle gucken dich an, was hat er halt? Und so, wie so ein kleines Kind, das ein Feuerwehrauto hört, sucht man dann den Hubschrauber irgendwo am Himmel. Und ja, allein das schon. Ne? Ich meine, das ist auch Arbeit, aber das macht man dann trotzdem.
Das Arbeit des Hinhörens, ja, sozusagen. Aber da hast du, das ist ein treffender Vergleich. Es ist wirklich genauso mit diesem Hubschrauber, wenn man den irgendwo sieht, wenn der irgendwo fliegt. Man hört halt einfach immer drin, man ist dann mit dabei. Und ja, genauso mache ich jetzt im Urlaub dann auch schon die Planung für die kommenden Monate bei uns im Dienstplan an der Station. Es gibt wieder neue Änderungen. Für mich ist das ehrlich auch so ein Teil der Entspannung, weil ich mich dann abends einfach gerne mal hinsetze, wenn ich nichts zu tun habe und sage, ach komm, ich kümmere mich jetzt mal drum. Es ist irgendwie doch total entspannend für mich und ja, dann auch zu gucken, Mitte des Jahres, wie viele Überstunden habe ich? Habe ich überhaupt welche? Habe ich Minusstunden? Wo stehe ich denn eigentlich? Ja, das ist auch für meinen Chef dann sehr interessant. Ich versuche mich ja schon zu bremsen, aber naja, Arbeit gibt's halt immer und überall, so ist es dann eben. Wie ist es denn mit Überstunden bei euch, Tim? Dürft ihr die machen? Ja, müsst ihr die sofort abfeiern? Könnt ihr euch die aufheben?
Ja, genau, das ist bei uns halt auch wieder ein bisschen anders als in der Luftpass-V. Wie heißt die Luft? Du kennst es besser wieder, den genauen Ausdruck, weil wir uns nicht dran halten müssen, weiß ich wieder gar nicht genau, wo es steht, mit der zweiten.
Zweite DVO Luftdurchführungsverordnung, ja.
Genau, so heißt sie. Ja. Und wir haben halt unser internes System, wo wir natürlich beamtenrechtliche Zeiten haben, wie viel Überstunden wir machen dürfen, wie viel wir haben dürfen. Da wird man dann auch irgendwann mal auf Gelb oder Rot gesetzt, dass man dann irgendwann mal abfeiern muss. Aber wir haben da natürlich auch so ein Arbeitszeitengesetz, an das wir uns halten, was aber mehr ans Beamtentum greift und wo wir gar nicht an die Zeiten kommen, die dann entsprechend Flugzeitenregelungen angeht.
Also bei uns im zivilen Bereich ist es ja so, du darfst maximal, wenn du festangestellt bist, 2000 Dienststunden haben. Das ist so das Maximum. Wir müssen bei uns ein bisschen weniger haben. Da wird nämlich der Urlaub bei uns noch von abgezogen. Und dann gibt es eine gewisse Anzahl von Stunden, die wir maximal im Monat, im Jahr und so weiter fliegen dürfen. Hat auch ein bisschen was mit in der Luftrettung und außerhalb der Luftrettung zu tun. Aber der Trick ist, wenn man selbstständig ist, funktioniert natürlich nicht, wenn man fest in der Firma arbeitet ist, dann gelten diese 2000 Stunden nicht für einen. Da darf man so viel arbeiten, wie man will. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber dann kannst du machen, was du willst. Tod und Teufel, die Tür ist alles geöffnet. Ja, rund um die Uhr arbeiten, jeden Tag. Naja, wie auch immer das zustande kommt. Aber es geht natürlich nicht, wenn du fest irgendwo arbeitest, weil dann sind wir wieder tief drin, im Thema drin, Scheinselbstständigkeit. Wie heißt es nochmal, die Steuern, die Sozialabgaben und so weiter, ne? Das ganze Thema, es kocht ja alles gerade ein bisschen hoch.
Ja, da hört man immer wieder von, wobei in letzter Zeit habe ich da relativ wenig von gehört, aber ja, das ist gerade die Scheinselbstständigkeit und das Freelancen in der Luftfahrt ist ein großes Thema. Kommt es eigentlich aus der Hubschrauberfliegerei oder kommt das schon wieder aus der Airlinerfliegerei? Für mich ist das immer so Ryanair-Thema, aber...
Ja, also das, ich glaube, ich weiß gar nicht... Das ist jetzt schon wieder 2-3 Jahre her. Irgendwann ging hier mal ein großes Urteil durch die Luftfahrt. Und zwar wurde von einem Sozialgericht gesagt, korrigiert mich, wenn es falsch ist, ob ich meine, es war so, wurde halt gesagt, passt mal auf, ein Pilot kann nur selbstständig sein, wenn er auch ein eigenes Luftfahrzeug besitzt, so wie ein Lastwagenfahrer. Ah, das war der Originalvergleich. Da greift man sich natürlich an den Kopf und denkt sich, oh, ich kann doch nicht als Pilot mir ein eigenes Luftfahrzeug kaufen und dann damit selbstständig sein. Das funktioniert natürlich nicht, weil ich kann natürlich auch meine Dienste verkaufen. Ich sage jetzt mal wie ein Taxifahrer, ein Chauffeur, der muss ja nicht ein eigenes Taxi haben, das kann ja auch vom Betrieb kommen, ja. Naja, aber so ging das dann los und dann haben verschiedene Behörden das ganz große Säcklein aufgemacht und haben halt gesagt, also warte mal, ihr habt ja da so und so viel Selbstständige über die letzten Jahre beschäftigt, da habt ihr ja gar keine Sozialabgaben für gezahlt und jetzt wurde ja von einem Gericht bestätigt, man kann nicht selbstständig sein, also müsst ihr für alle Selbstständigen die Sozialabgaben über die letzten 3-4 Jahre nachzahlen. Und das sind natürlich bei mittelständischen oder kleineren Flugschulen oder auch Unternehmen ein Riesenproblem, weil die einfach sagen, Moment, wir mussten doch da gar nichts zurücklegen. Das Gesetz war doch bis jetzt so, jetzt endet das und jetzt macht es rückwirkend. Also da sind auch Luftfahrtunternehmen bei kaputt gegangen und manche sehr knapp. Und ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist bei dem Thema. Es schwelt, glaube ich, so ein bisschen vor sich hin. Es ist wieder ein bisschen abgeflacht, aber es ist trotzdem weiterhin sehr schwierig. Ja, weil ein Pilot kann wohl offensichtlich laut diesem Gerichtsurteil nicht selbstständig sein, wenn er kein eigenes Luftfahrzeug hat. Ja. Und verrückt. Wie du das so schön weißt, Tim, die Luftfahrt lebt ja von Selbstständigen auch, ne? Also die so freiberuflich mal hier und da irgendwo einspringen, weil halt einfach die Peaks im Sommer da sind. Wir haben viel zu tun und im Winter ist halt weniger zu tun, ja.
Ja, man sieht's auch gerade wieder, ne? Also Portugal, ich hoffe, also es sieht noch gut aus da, wo du bist, aber da hört man von Waldbränden, in Spanien hört man von Waldbränden, Frankreich ganz schlimm, es hat wieder Griechenland getroffen, Albanien, der ganze Süden steht wieder unter Feuer. Ich warte auch darauf, dass die Anfrage in NRW wieder reinkommt. Ich nehme mal an, die ist sogar schon reingekommen, was ich so in den Medien gehört habe, kriege ich natürlich im Urlaub nichts von mit, aber das werden wir auch dieses Jahr wieder nicht unterstützen können, denke ich, weil wir da selber genug Themen haben, leider. Ja, aber das ist echt ein krasses Thema und wie du sagst, das sind dann die Peaks und wenn ich dann die Piloten nicht bekomme, weil sie natürlich nicht alle ihr eigenes Luftfahrzeug haben, hätte Europa ein Problem.
Das ist richtig. Also liebe Portugiesen, ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ich habe zwar gerade kein AS350-Typewriter mehr, das können wir aber schnell nachholen. Helfe ich auch beim Feuerlöschen ein bisschen, Tim. Ich brauche dann noch einen guten Lehrer, das wäre der Tim, der sitzt mir gegenüber, den würde ich dann einfach mitnehmen. Der hat schon mal gehört, wie das geht, der hat das schon mal gesehen. Und witzigerweise sitze ich genau dort, wo ich damals gedacht habe, geil, Hubschrauberpilot muss man werden, weil nämlich hier nebendran unser Nachbar, ich hoffe, das ist jetzt nicht spiegelverkehrt und ich zeige in Wirklichkeit auf den Tim dann später, wenn wir uns angucken. Also nicht Tim, unser Nachbar, sondern hier der Nachbar, ist mit dem Hubschrauber damals hier gelandet, mit der AS350. Und das war schon unfassbar beeindruckend für mich als Kind. So hier Lärm und Krach und Wind und Blätter fliegen und Wasser peitscht und super. Aber es ist ein, wenn ich jetzt rüber gucke, ein super enger Landeplatz. Wirklich sehr, sehr eng. Und tja, Tim, das wäre unser Landeplatz. Weißt du, tagsüber gehen wir Feuer löschen, dann landen wir hier abends bei unserem Nachbar einfach, haben eine Menge Spaß. Das wäre ein tolles Leben.
Ich bin dabei. Du hattest mich bei Feuer löschen.
Ja, sehr gut. Oder? Genau. Es gibt ja so dieses, der eine kann in den Hubschrauber fliegen und der andere weiß, wie es geht, ja, wie das mit dem Feuerlöschen funktioniert. Und so ungefähr, du sagst mir dann, was ich machen muss. Das ging schon mal schief. Das haben zwei in der R22 versucht. Die wollten IFR fliegen. Der Mitflieger, der hatte eine Instrumentenflugberechtigung, aber für Flugzeuge. Und der andere war Privatpilot, aber konnte halt IR-22 fliegen. War eine doofe Kombination, weil ging nämlich schief, weil beide dachten, sie kriegen es irgendwie hin, weil der eine kann ja fliegen und der andere sagt ihm, was er machen soll. Ja, hat natürlich nicht funktioniert. Aber gut, so ist es dann eben. Ja,
ja aber das ist auch, ich glaube, das ist auch die Lesson learned, die du bekommst, wenn du dann wirklich mal IMC gehst und dann von Hand fliegen musst eine längere Zeit. Wenn du das nicht trainiert hast und wenn du das einfach mal so machst, weil ich kann das Ding ja fliegen, wie du sagst, geht's auf jeden Fall schief, ne? Weil, also, was der Hubschrauber auf einmal für Steuereingaben annimmt, die man gar nicht gemacht hat, also das ist schon verrückt, was da passiert, ja.
Das ist schon irre, ja. Gerade auch, wenn dir mal angenommen, es ist ja nicht nur das Instrumentenflugfliegen an sich per Hand in den Wolken, wenn du nichts siehst und nur auf die Instrumente guckst, sondern es ist ja auch dieses, jetzt fällt dir ein Teil vielleicht aus vom Autopiloten. Du hast zwar noch das drin, das, was dich so ein bisschen unterstützt, aber eben keinen Autopiloten mehr. Also du wirklich fliegerisch von Hand fliegen musst und das ist dann schon echt anspruchsvoll, da auch wieder runterzukommen.
Ja, und ich unterstelle jetzt mal, dass eine R22 keinen Autopiloten hat.
Nee. Nee, und ein SAS auch nicht. Das ist alles richtig händisch geflogen. Ja, das ist wirklich. Aber trotzdem kann man es damit trainieren. Ich habe sogar mal geflogen damit. In VMC, muss man sagen. Ja, also in VMC und dann eben Sicht zugeklebt, dass du nichts siehst und so weiter. In Amerika geht das ja alles mit der R22. Also das war schon spannend, weil das kannst du einfach nur händisch fliegen. Und das war schon beeindruckend, muss ich sagen, das genau zu fliegen. Aber gut, weil jede Liftböe, ne, bei einer 145, die sagt, fliege ich doch noch geradeaus oder geht so ein bisschen und die R22, die ist dann gleich so, ja, warte, ich komme zurück auf den Glide-Slope. Ja, So ist das.
Ja, die R22 bin ich bisher nur im Loftsimulator geflogen.
Ja, es ist ja auch, der Hubschrauber hat seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage, aber er wird halt immer weniger. Es ist halt einfach. Mal gucken, Robinson möchte ja jetzt eine Neuauflage davon machen. Ich bin mal gespannt, wie die dann aussehen soll, ob die noch mehr Power hat. Keine Ahnung. Capri arbeitet ja schon seit Ewigkeiten am Dieselmotor. Das wäre natürlich sehr spannend, weil der verliert keine Leistung bis 8000 Fuß wegen dem Turbolader. Aber tja, gucken wir mal, wo das hingeht, Tim.
Okay. Ja, ich fand bei der R22, das war nett zu fliegen, aber es war schon richtig Arbeit. Also das Ding, das hat schon seine Eigenheiten und es hat super funktioniert. Und muss ich gerade auch dran denken, weil der Markus Aulfinger hat mich da quasi bei Instructed, der ja in Robinson so ein bisschen im Game ist. Und da wollte ich nämlich jetzt gerade mal so ein Shoutout machen. Der hat gerade auch mit seiner Firma eine Serie gestartet mit Erklärvideos, mit Safety-Videos, wo verschiedene Leute auch bei sind und ihren Senf dazu geben. So das Who is Who der Branche, sage ich mal. Warum haben wir eigentlich noch nichts dazu gesagt? Egal.
Warst du noch gerade?
Ach so, stimmt, ja, aber ich bin nicht bei ihm im Video. Ja. Skandal, nein.
Ja, Quatsch, stimmt, das ist richtig, ja. Kann sich ja Markus revanchieren, wenn er das hört.
Ja, also wenn ihr da interessante Lehrvideos sehen wollt, das ist gerade eins über den Vortex Ring State und wie man ihn vermeiden sollte, wie man wieder rauskommt. So ein gutes Viertelstunden-Video findet ihr auf YouTube unter KSA Knowledge Safety Attitude oder weißt du noch die Abkürzung? Auf jeden Fall KSA bei YouTube. Findet ihr das? Schaut mal rein. Interessant gemacht. Gute Leute. Auch ein sehr guter Fluglehrer, der das damit schult. Schaut mal rein. Es ist auf Englisch, aber trotzdem versteht man einiges, wenn man nicht so gut Englisch kann. Von daher, Markus, good job. Weiter so. Bin gespannt, was da noch für Videos kommen.
Ja, gucken wir mal. Sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt noch, ne? Ja, das ist ja immer, es war auch mal interessant für mich, das mit anzusehen. Ich kenne ja auch den Fluglehrer, der da mit drin war und so weiter. Es ist ja immer spannend zu sehen, weil ich bin ja normalerweise und du ja auch nicht, Tim, dabei, wenn jemand anders, also ein anderer Fluglehrer, jemand eine Unterrichtsstunde gibt, ne? Und mich interessiert das ja immer so, wie machen das meine Kollegen? Kann man sich da was abgucken? Was haben die für Einfälle? Wie erklären die bestimmte Sachen? Das ist immer ganz spannend, ja.
Ja, und gerade ich finde es halt immer so toll, wie du sagst, man lernt die Leute dann vielleicht mal kennen, denkt so, guter Typ, schlechter Typ oder nicht schlechter Typ, aber halt nicht mein Typ, eher mein Typ. Der Thies, der da mit drin sitzt, finde ich, ist ein super Typ. Also ich mag ihn total gerne, habe ihn auf einem Fluglehrerseminar kennengelernt. Und was ich immer so schön finde, ist halt, wenn man selber ein erfahrener Fluglehrer ist, aber trotzdem noch offen für andere und sich was annimmt und Thies ist mit Sicherheit einer der erfahrensten Fluglehrer, mit denen ich je gesprochen habe und trotzdem hat er ganz offen mit mir gesprochen und hat sich Dinge auch angenommen, wie ich sie gesehen habe und das fand ich sehr interessant und das zeigt mir halt immer, dass so eine Person auch immer bereit ist, weiter zu wachsen und weiter zu lernen. Das finde ich halt einfach mega.
Ja, das stimmt. Der ist ein super cooler Typ, ich treffe den auch immer sehr gerne. Aber wie es bei uns Hubschrauberpiloten so ist, man ist halt immer da gebunden, wo das Luftfahrtunternehmen gerade ist, bei dem man arbeitet. Und dann kann das mal hier sein und dann kann das eben mal da sein. Ne? Da bist du schon sehr verwöhnt, Tim, dass du immer in Düsseldorf sein darfst sozusagen.
Ja, oder an Hangela, was ja jetzt auch nicht unbedingt weit weg ist. Also von daher, das stimmt schon. Da bin ich sehr standorttreu. Das hört sich an wie bei so einer Flusskrebsart, standorttreu im Gewässer. Von daher... nee, da habe ich es echt gut. Aber ich freue mich halt auch immer, wenn man wieder rauskommt auf Messen, auf Seminare und halt eben diese Leute mal irgendwo trifft, ja, bei mir meistens in Deutschland und sich da austauschen kann.
Ja, das stimmt, siehst du. Ich wollte ja unbedingt, hier wo ich bin in Portugal, wollte ich ja unbedingt auch mal fliegen für eine Saison. Feuer löschen im Übrigen, ne? Hätte ich auch gesagt, das ist kein Problem, ich mache eine Saison zum Einarbeiten mit und dann vielleicht noch eine und dann bei der dritten darf ich vielleicht alleine fliegen, keine Ahnung, was weiß ich. Aber das Problem ist, du musst hier Portugiesisch können und das kann ich nicht so gut. Jetzt werden sich viele fragen, warum muss man denn als Pilot Portugiesisch können, weil die funken doch alle Englisch, ja? Das ist richtig, wir funken Englisch, auch mit dem Tower, aber das Problem ist, man muss sich mit den Feuerwehrleuten am Boden koordinieren und die sprechen nur Portugiesisch. Die haben halt in ihrer damaligen Ausbildung keinen Englischunterricht genossen. Und das ist das Problem, warum hier entweder nur Einheimische arbeiten können oder die holen sich die Piloten aus Brasilien, weil da wird eben auch Portugiesisch gesprochen. Und ja, deswegen keine Chance hier leider das zu machen, auch wenn die mal Piloten suchen, weil die holen sich ja ganz aus ganz Europa die Luftfahrzeuge, Hubschrauber, im Sommer eben hier runter, auch nach Spanien, weil die nicht genügend Löschhubschrauber haben. Ja, und dann stehen die hier und brauchen dafür einen Piloten.
Mhm. Ja, da hättest du es mit einer Fläche wieder einfacher, ne? Wenn man immer sieht, bei einer Fläche, gerade bei den Großen, wo dann irgendwie so ein Zielflugzeug vorne wegfliegt, kurz mal den Rauch da anmacht, wo abgeworfen werden soll, und dann kommt die große Canadair oder die 747 hinterher und schmeißt da mal eben, weiß ich nicht, 20.000 Liter ab.
Ja.
Die müssen natürlich nicht mit dem Boden sprechen, weil die müssen einfach nur mit dem Vorfliegenden sprechen und sehen dann, okay, da mache ich die Klappen auf und dann geht's ab. Bei uns ist das
genau
ein bisschen anders.
Das stimmt, das ist richtig, ja. So, aber was ich wenigstens machen konnte, ist die Feuerlöschhubschrauber hier runterfliegen oder auch zurückfliegen. Das macht einen Riesenspaß, weil es ist eine richtig lange Strecke. Du bist so 2 Tage unterwegs. Gibt's auch eine tolle Story für. Da haben wir mal im Verband, ich glaube, das war im Verband, da waren wir mal 3. Wir waren auch mal mit 8 Hubschraubern unterwegs, aber das war ein Verband mit 3 Hubschraubern. Und die sind ja, wenn wir die abholen, noch komplett beklebt mit Feuerlöschung. Und irgendwie hat das mit dem Flugplan nicht richtig hingehaut. Und wir waren schon an der portugiesischen Grenze, mussten rüber nach Spanien damals. Und die hatten keinen Flugplan von uns bekommen. So, jetzt gibt's aber auch keine Chance, da irgendwo in der Nähe zu landen, weil da ist 0 Flughafen in der Nähe, wenn du da teilweise rüberfliegst. Also weit und breit nichts. Und dann hat der Leader von unserer Formation hat dann einfach gesagt, ja, wir sind Feuerlöschhubschrauber, wir fliegen jetzt nach Spanien ein. Und dann war der Käse gegessen, dann ging das auf einmal, auch ohne Flugplan. War natürlich ein bisschen geschummelt, wobei die Hubschrauber waren noch so beklebt. Aber das sind so Erinnerungen, wo ich mir denke, so ja, da hat uns das in dem Moment ein bisschen weitergeholfen eben einfach. Lernt man auch viel aus diesen langen Trips. Das ist wirklich, also es ist einfach toll. Wenn du 2 Tage lang den ganzen Tag fliegst, hast du zwar auch keine Lust mehr danach, weil der Hintern platt ist wie sonst was. Du siehst unfassbar viel. Ja, ist eine schöne Sache gewesen, schöne Erinnerung. Und gibt's immer noch. Ja, kann man toll Stunden sammeln auf die Art und Weise. Kann man wirklich viele Flugstunden sammeln.
Und du hast gesagt, die waren beklebt mit Feuerlöschen. Was klebt dann da drauf?
Na, da klebt die Nummer drauf und dann klebt da dieses Katastrophenschutzzeichen drauf. Was ist denn das? Dieser orange Kreis mit dem blauen Dreieck, glaube ich, ist es, ne?
Mhm.
Und okay. Noch irgendwie Bombeiros, was das auch heißt, ne? Feuerwehr, irgendwie sowas, so ist der dann beklebt. Also nicht so super aufwendig wie eine Firecat vom Wucher, ist es, glaube ich, oder von Knaus. Oh Gott, ich bringe das gerade durcheinander. Ja, egal, ihr wisst, wen ich meint, wer mir zuhört. Aber es ist schon so, dass wenn er irgendwo landet, dass man sofort erkennt, okay, das ist ein Löschhubschrauber, der hier in Portugal operiert. Und von daher sieht es dann immer noch sehr authentisch aus, aber du musst natürlich die Aufkleber auch wieder abkriegen oder du musst sie abbekommen, weil am Ende der Saison muss das Ding ja wieder vom ja eigentlichen Halter sozusagen für andere Sachen wieder neu eingesetzt werden. Aber das ist immer ein Riesenhickhack, da muss boroskopiert werden, das Triebwerk, wenn man die abholt, weil man ja nicht weiß, was haben die gemacht, ne? Haben sie es irgendwie kaputt geflogen oder so? Ist damit alles okay? Die Schäden, die müssen halt vor Ort schon festgestellt werden. Und es gab auch einmal den Zeitpunkt, da war es dann so, wir sind bis zur Mitte der Strecke gekommen und dann mussten wir wegen schlechtem Wetter in Frankreich irgendwo übernachten. Am nächsten Morgen wollten wir weiterfliegen und die Verdichterstufe komplett festgebacken. Ja, war nichts mehr. Musste dann halt mit dem Tiefleiter abgeholt werden oder neues Triebwerk haben sie, glaube ich, sogar hingeflogen und dann vor Ort gewechselt auf dem Sportplatz. Irgendwie sowas. Steckst halt nicht drin. So ist es halt, ja. Aber
ja,
wenn die Karre nicht fliegt, weil da wird eine Mindeststundenabzahl, musst halt Portugal dafür abnehmen. Und wenn die Karre dann weniger fliegt, dann hast du natürlich einen sehr guten Schnitt gemacht.
Mhm. Ja, klar. Aber es ist halt auch, ja, die fliegen dann den ganzen Tag und ich sehe das immer bei uns. Bei uns ist auch immer, boah, Feuer löschen, auf jeden Fall, dann am Abend Triebwerke spülen, dass die Maschine am nächsten Tag auch wieder fit ist und so. Also diese kleinen Rußpartikel, ich meine, wir reden ja jetzt nicht über so ein Huey-Triebwerk, was relativ große Toleranzen hatte, sondern wir reden jetzt wirklich über Triebwerke, die auf Mühe gemacht sind.
Ja.
Und wenn da sich ein Rußpartikel irgendwo festsetzt und einfach da quasi dran klebt, dann kann das schon sein, wie du eben sagst, dass so eine Verdichterstufe festhängt und sich nicht mehr andreht. Und das ist halt bei diesen hochgezüchteten Triebwerken dann natürlich das Problem, dass sie auch sehr, sehr wartungsintensiv sind, was das alles auch wieder sehr, sehr teuer macht.
Ja, das stimmt. Ja, also das ist Feuerlöschen. Aber Tim, wie gesagt, das ist dein Job. Ich werde da leider wohl nicht mehr hinkommen in Hessen.
Es wäre echt schön, wenn es mein Job wäre. Es ist halt so eine Unterart meines Jobs. Aber ja, da hänge ich schon sehr dran, das stimmt. Und es macht halt unwahrscheinlich viel Spaß. Das ist auf jeden Fall so.
Das glaube ich dir. Tim, wie ist das, wenn du jetzt nach dem Urlaub eigentlich nach Hause kommst und dein erster Tag steht wieder an? Wie ist das Gefühl, wenn man da als Pilot zurückkommt und sich das erste Mal wieder nach 3 Wochen oder wie lange auch immer du weg bist, mal ins Cockpit setzt? Ist es dann ungewohnt? Machst du dann noch genauer deine Checks oder ist die Routine sofort wieder da? Wie ist das bei einem Hubschrauberpiloten wie dir?
Also das ist, würde ich sagen, mit zunehmenden Jahren können die Auszeiten ruhig länger werden, ohne dass man sich komisch fühlt, wenn man sich das erste Mal wieder reinsetzt. Also ich glaube, so 3-4 Wochen könnte ich ohne Probleme mal im Urlaub überbrücken und mich wieder reinsetzen und mich fühlen, als hätte ich gestern drin gesessen. Ich weiß noch, dass das früher was ganz anderes war, gerade am Anfang, wenn man mal so 2-3 Wochen Pause gemacht hat. Aber trotzdem ist man dann schon genauer wieder. Also man weiß ganz genau, okay, ich habe hier nicht gestern drin gesessen, sondern das ist jetzt schon wieder 20, 30 Tage her. Und dann nehme ich mir halt trotzdem mal die Checkliste, obwohl ich jeden Punkt schon auswendig kenne. Aber ich gehe trotzdem mal mit der Checkliste durch, um auch völlig auf Nummer sicher zu gehen und diese ganzen Handgriffe, die man dann ausübt, wieder ja in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Würde ich sagen. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich meine, du hast ja auch noch ein paar Muster mehr.
Ja, das stimmt, aber ich würde es wahrscheinlich, ich würde es so machen. Ich mache es so, weil jetzt zum Beispiel vor dem Urlaub bin ich die H145 geflogen. Nach dem Urlaub fliege ich jetzt den Mittelhessen, also die 155 wieder. Und wie es halt so ist, bei mehreren Mustern, wenn du fliegst, du musst diese Routine für den jeweiligen Hubschrauber rausholen, weil was passiert, sonst greifst du halt nicht wie bei der 145 nach vorne, wenn du die Triebwerke anmachen willst, sondern nach oben. Aber da sind dann keine Triebwerksschalter. Und man muss diese jeweilige Routine nochmal abrufen. Und ja, ich gucke dann auch immer nochmal ein bisschen genauer hin. Meistens scheitert es dann an so Sachen wie, du hast zwar die Checkliste und checkst alles durch, aber setzt dich rein, denkst dir so, ah, warte mal, warum sitze ich denn hier eigentlich so komisch? Ach stimmt, ich kann ja meinen Sitz ja mal verstellen. Ne? So irgendwie so Kleinigkeiten. Aber ich finde das Gefühl unfassbar schön, nach dem Urlaub zum ersten Dienst zu kommen und zu sagen, geil, ich darf wieder, ich kann wieder fliegen, es geht los. Wo ist der erste Einsatz? Komm, lass uns fliegen gehen. Ich finde es ein super tolles Gefühl. Und ich freue mich auch immer wie ein kleines Kind schon, wenn ich auf dem Rückweg vom Urlaub bin. Ich hoffe, meine Familie hört nicht zu. ich mache auch sehr gerne Urlaub mit der Familie, keine Frage. Aber ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich zurückkomme, wo ich einmal sage, toll, endlich wieder, also ist einfach so. Auch jetzt, wenn ich dran denke, ja, endlich wieder fliegen, es dauert noch ein Momentchen. Noch habe ich ein bisschen Urlaub.
Ja. Ja, und den sollst du auch genießen. Und das Fliegen, das kommt halt dann wieder, ja. Aber das stimmt schon, dass das wieder in die Luft gehen und so, wofür man das alles macht, das ist schon extrem wichtig.
Und dann hast du vielleicht auch schönes Wetter am ersten Tag, wo halt nicht ganz so Vollgas irgendwie eingespannt bist von der Konzentration mit Schlechtwetter, Tiefflug, hier Regen, da irgendwie ein Schauer, schlechte Wolken, sondern wo du einfach sagst, cool, ich bin wieder da, ich kann es auch wieder genießen. Ja, im Cockpit zu sitzen, langsam reinzukommen in das Ganze. Weil es ist ja schön, wenn es nicht gleich Vollgas ist, sondern so langsam so ein bisschen reinkommt.
Ja, nicht so wie im Winter, ne, wo du das Gefühl hast, dass du nur noch mit den NVGs auf den Augen fliegst und die Welt nur noch weiß-schwarz oder grün-schwarz, je nachdem, was man hat, ist. Das kann einen dann schon doch irgendwann mal nerven, muss ich sagen. Also da ist jetzt die Zeit schon sehr viel schöner, wenn ich quasi noch um 10 Uhr Tageslicht habe und dann mit dem Sonnenuntergang im Spätdienst wieder reinkommen kann oder so. Das ist schon was ganz Besonderes.
Das stimmt. Und da hatte ich auch neulich erst eine Zuschrift bei mir auf dem Instagram-Kanal von, da hat einer gesagt am Abend, Andreas, findest du das nicht doof, wenn schönes Wetter ist? Weil eigentlich ist doch der Zeitdruck, schlechtes Wetter und ich weiß gar nicht, widrige Bedingungen eigentlich das Beste, um daran Spaß zu haben. Und da habe ich zurückgeschrieben, nee, so ist es nicht, weil es ist ja auch mal schön entspannt, nicht die ganze Zeit so einen Stress zu haben. Weil wenn du so auf der Wetterkante stehst, dann sagst du ja auch gerne mal einen Flug ab, weil du sagst, sorry, das Risiko ist zu groß oder der Landeplatz ist zu klein, wir stellen uns ans Feld. Also es ist zwar schön, auch mal Herausforderungen zu haben, aber wenn du das jeden Tag, einen ganzen Tag immer nur hättest, immer nur schlechtes Wetter, immer nur kleine Landeplätze, immer nur, ich glaube, das zehrt dann ganz schön an Nerven, dass du nicht einfach mal entspannst einen Rettungseinsatz begleiten kannst bei schönem Wetter mit einem großen Landeplatz. Es läuft alles flüssig ab, ohne jetzt unfassbar viel irgendwie abrufen zu müssen an einem selbst, ja.
Ja, genau wie du sagst. Also ich kann das nachvollziehen, was diese Zuschrift meinte, weil dafür machen wir das ja, dass wir das auch eben unter diesen widrigsten Bedingungen machen können. Aber es ist halt eben, wie du das schon gesagt hast, es ist eben nicht nur, dass man dann bei dem schlechten Wetter performen muss, sondern du hast ja auch den Druck vorher, okay, ich schätze jetzt das Wetter ein, wird's gehen, wird's nicht gehen, du entscheidest dich, okay, wir versuchen's, und dann hast du ja auch schon wieder irgendwie den Druck, okay, ich habe jetzt einmal gesagt, wir versuchen's, es müsste jetzt schon irgendwie klappen, so, das schwingt halt schon mit, der Stress ist halt schon extrem groß, muss man zugeben. Dafür sind wir ja aber über die Jahre gemacht worden, dass wir diesem Stress standhalten können und diesen Flug dann sicher durchführen können. Aber das, wie du sagst, zehrt halt schon an den Nerven, an den Kräften. Und wenn man so einen Flug gemacht hat und war dann eine Stunde oder anderthalb unterwegs, da freut man sich dann auch, wenn man wieder zurück auf der Station ist, die Füße hochlegen kann und mal kurz durchatmen kann, weil das doch schon merklich für die Konzentration und alles sehr, sehr anstrengend war.
Das stimmt. Oder was mir dabei einfällt, es gibt's ja auch solche Flüge. Du fliegst los, es ist die ganze Zeit so, oh, schwierige Bedingungen. Es ist zwar fliegbar, aber es ist trotzdem schwierig. Du musst mal hier lang, mal da lang. Es fängt an, dunkel zu werden. Es wird alles so nicht so einfach. Du hast den Zeitdruck, den Stress. Und dann bist du an der Klinik und gibst den Patienten ab und du weißt, du hast noch eine Stunde oder anderthalb Stunden bis nach Hause wieder zu fliegen und denkst, okay, wir müssen jetzt schneller sein als dieses schlechte Wetter, ja, und gibst Gas und irgendwann irgendwie so, ich sag mal, auf der letzten Stunde zurück, aber schon längst an der Abgabeklinik gestartet, wird's Wetter so schön, dass du sagen kannst, ach, ein Glück, wir haben es geschafft, wir sind vor dem Wetter raus, und diese Erleichterung so, hey, jetzt fällt so ein bisschen dieses, wir müssen uns da durchkämpfen ab. Ich finde, das ist auch immer ein tolles Gefühl, weil man einfach sagt, du, danke für die Entspannung, Job erledigt, Wetter gut, wir kommen gut nach Hause. Das finde ich, ist auch immer eine tolle Geschichte, ja, aber... Und manchmal geht's halt nicht. Manchmal verliert man gegen das Wetter.
Absolut. Aber merkt man, glaube ich, auch an den Videos, die schon mal so gepostet werden von sämtlichen Hubschrauberpiloten. Also ich habe, glaube ich, noch nie wirklich so ein richtiges Schlechtwetter-Video gesehen, wo es so richtig auf der Rille ist, weil da hast du einfach keine Zeit, ein Video zu machen. Die Videos, die wir dann irgendwann mal raushauen, die sind immer schön, schönes Wetter, hohe Flughöhe, tolle Aussicht, wunderbarer Sonnenuntergang, Aufgang, whatever. Kein Zufall, dass diese Videos, die hauptsächlich gepostet werden, so aussehen und eben nicht bei 500 Fuß Ground und Knabbern an der Wolkenuntergrenze. Bei schlechter Sicht, das ist eben genau das, wo man eben solche Videos nicht macht, weil man da keine Kapazität mehr für hat und auch keine Zeit.
Ja, das stimmt. Und vor allem, man sieht wahrscheinlich auch gar nicht so viel, weil halt einfach durch die Kamera das Sichtfeld nicht so ist, wie wenn man es als Pilot sieht. Auch das ist immer eine häufige Frage. Andreas, wie machst du das Hubschrauber mit Filmen? Du musst doch fliegen. Sag ich, na, der hat ja genug Autopiloten, die von alleine fliegen können. Der braucht mich gar nicht eigentlich, der Hubschrauber. Der kann das auch von alleine. Da hat man dann die Kapazität, aber wie du so schön sagst, im schlechten Wetter volle Konzentration. Ja, da ist die Mission das Priorisierte und nicht irgendwie das Handy in der Hand oder die Kamera am Helm. Das ist schon schlechtes Wetter. Aber es gibt genug YouTube-Videos. Wenn man mal auf YouTube guckt, da gibt es auch ganz viele Videos und da geht's dann auch richtig schief. Genau deswegen, weil man sehen kann, wie der ins schlechte Wetter einfliegt und dann eben einfach weiter einfliegt und noch mehr einfliegt und dann ist es irgendwann vorbei. Also auch da kann man viel von lernen. Schlechtes Wetter halt. Ja, ist nicht schön.
Nee, deswegen ist es gut, dass wir jetzt Sommer haben und wunderschönes Wetter. Und überall ist es warm. Manche beschweren sich wieder über die Hitze. Dagegen gibt es halt Pools und kurze Klamotten und ich finde es schon viel besser. So,
also da werde ich aber auch
schönes Wetter.
Achso. Entschuldigung, ja genau, da fällt mir nämlich was bei an, das hast du eben schön gesagt, genau, bei der Hitze fliegen ist nämlich auch nicht so einfach, weil, und das ist ja immer wieder Thema, wenn wir zu schwer sind, warme Luft, können wir nicht so viel mitnehmen, und da werde ich die Tage ein tolles Video zu posten. Da hat nämlich eine, die war auf dem Everest im Camp 2, hat einen AS-350 gefilmt und die kam nur so einen halben Meter hoch und dann weiter mehr ging nicht, weil die zu schwer war, und dann haben sie zwei Säcke ausgeladen und auf einmal konnte sie wesentlich höher und wieder weg. Das ist also auch echt ein schönes Beispiel dafür, dass wir halt einfach nicht unendlich viel einladen können, schon gar nicht bei dem Wetter, wenn's heiß ist oder wenn man hochfliegt oder beides dann eben sozusagen, ja. War sehr spannend, das mal zu sehen. Kann ich dir mal schicken.
Ja, das ist halt genau der Unterschied, den die Leute oft so nicht sehen, so nicht verstehen. Aber ja, gerade bei Temperaturen um die 40 Grad, wenn so eine Maschine auf einem Vorfeld steht, kann das Vorfeld auch schnell mal an die 60 Grad bekommen. Und dann sind wir in ganz anderen Dichtehöhen unterwegs, weil das ist ja das, womit sich die Fliegerei beschäftigt. Also nicht, wo stehen wir jetzt? Stehen wir jetzt auf Meeresniveau? Schön und gut, aber das ist für die Leistung einer Turbine ein ganz unterschiedliches Meeresniveau, ob wir irgendwo in Nordnorwegen stehen bei 10 Grad oder halt eben irgendwo an der Atlantikküste in Portugal, wo wir vielleicht 40 Grad haben. Das ist ein sehr, 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 sehr großer Unterschied.
Ja, hätten wir noch ein bisschen Wind mit anzubieten, das hilft uns dann wenigstens schon mal wieder bei der ganzen Geschichte, ja. Ja, also es ist ein spannender Effekt. Und man darf halt nicht glauben, dass das bei großen Maschinen keine Rolle spielt, eben einfach, ja. Gucken wir mal. Sag mal, Tim, habt ihr eigentlich ein Hissel bei euch am Dings, ein Chuckerbeam bei euch in der Kufe?
Ja, haben wir.
Und darfst du dazu überhaupt was sagen?
Ja, das ist ja ein ganz normales Produkt, was auch ganz normale Betreiber kaufen dürfen, im Gegensatz zur Wärmebildkamera, da sieht es ein bisschen anders aus. Aber der Hissel, das High Intensity Searchlight, wie es so schön heißt, das haben wir auch immer verbaut, wenn wir die Wärmebildanlage verbaut haben, ja.
Weil auch da fragen die Leute uns immer mehr, weil die Lima Charlie, der Rettungshubschrauber, die 145, die ja bei uns mehr und mehr im Einsatz ist und deswegen mehr und mehr fotografiert wird, was ist denn das da vorne eigentlich an der Kufe dran? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Ding noch kaum benutzt, weil ich es nicht gebraucht habe. Es hat sich nicht ergeben zum Spielen, ja, aber so richtig gebraucht nicht, weil ich lasse ja meine Landeplätze immer ganz gerne nochmal ausleuchten, gerade wenn sie eng und klein sind. Aber du benutzt es doch wesentlich öfter als ich, oder?
Tatsächlich wird es relativ oft im Polizeidienst benutzt, ja. Es ist einfach, weil wir natürlich, es ist ja ein bisschen anders. Im Rettungsdienst wird halt ein Landeplatz ausgeleuchtet. Das heißt, es ist vorher schon klar auf dem Anflug, wo wird der Hubschrauber landen. Die Feuerwehr stellt sich dahin, hat entsprechend Ausleuchtmaterial dabei. Und da hilft so ein Hissel natürlich, um das noch weiter von oben auszuleuchten. Aber bei uns ist es ja dann meistens so, da wo wir agieren, das ergibt sich dann spontan oder ist mobil, wo eben die Kollegen am Boden ein bisschen Licht brauchen. Und da kann das schon oft helfen, dass wir eben da was ausleuchten, damit die Kollegen da frei arbeiten können, dass sie halt eben zum Beispiel eine Taschenlampe wegstecken können und beide Hände frei haben, um unten zu agieren, was ja vielleicht ganz nützlich sein kann, je nachdem, was da unten gemacht werden muss. Da sind wir schon oft dabei und ja, wenn wir quasi unseren Job getan haben, das gefunden, was gefunden werden sollte, bleiben wir schon mal oft so 10, 15, 20 Minuten länger und leuchten einfach den Kollegen noch so lange aus, bis sie ihre Arbeit am Boden auch beenden konnten, weil das ja meistens da ist, wo wenig Licht ist.
Ja. Guck mal, dann kannst du doch wahrscheinlich viel besser beschreiben, dass sich jemand, der das nicht kennt, vorstellen kann, wie hell dieses Licht ist, wie heiß diese Lampe wird. Verschiedene Sachen kann die ja auch noch.
Ja, sie kann verschiedene Sachen, aber das Wichtigste ist halt wirklich dieses klare Weißlicht, was man dann auch mit dem menschlichen Auge sehen kann. Wir haben einen Fokus, den wir noch verändern können. Also wir können das wirklich sehr, sehr bündeln und auf einen geringen Umkreis abstrahlen oder etwas weiter. Dann ist es nicht mehr ganz so hell, aber strahlt eine deutlich größere Fläche am Boden aus. Und wir haben ja so eine Operation Altitude in der Nacht, sagen wir mal, von ungefähr 300 Metern, 1500 Fuß. Und wenn wir damit ausleuchten, dann wird es da unten wirklich taghell. Also das Ding hat so eine krasse Intensität. Und ich habe schon Aussagen gehört von Kollegen am Boden, die gesagt haben, dass man gerade, wenn es kalt ist draußen, doch deutlich merkt, dass wenn man in diesen Lichtstrahl geht, dass es sich wärmer anfühlt. Also da ist so viel Energie drin. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch so ein bisschen eingebildet ist, weil es halt dann von kalt zu hell, hat man ja vielleicht auch mal so ein Empfinden. Das würde ich vielleicht nicht ganz unterschreiben, obwohl das Ding wirklich richtig heiß ist, wenn man die Hand davor hält. Das macht schon taghell am Boden. Aus, wie gesagt, 300 Meter Höhe. Das ist nicht zu verachten.
Ich wollte gerade sagen, da müsst ihr halt mehr als 10 Meter haben, damit es nicht so warm ist für die armen Kollegen da unten. Aber wie du schon sagst, ne, wenn du in 300 Meter Höhe fliegst, das musst du erstmal hinbekommen, ein Lichtstrahl, der unten das alles so hell macht, auf so einer Fläche dann eben auch. Und ja, du kannst damit auch ein Feld abfackeln, ne? Wenn du das im Sommer einsetzt und machst es mal am Boden an, in trockenes Gras.
Ja, sagt halt auch, das Handbuch ist verboten, ne, das Ding am Boden so anzuschalten, um eben das Gras nicht zu entzünden. Weil es eben wirklich, und auch diese Linse, die dahinter steckt, ne, also das ist so massiv, so dick, das ist halt eine Superlupe im Endeffekt, durch was das Licht da geschossen wird. Und es ist ja auch so, dass man diesen Scheinwerfer nicht einfach sofort ausschalten soll, sondern der hat eine Abkühlzeit. Also der wird aktiv gekühlt
Und wenn man den jetzt einfach ausschaltet, dann ist die Kühlung aus und dann springt das Glas. Also der muss wirklich weiter aktiv gekühlt werden, dass er halt eben nicht so krasse Temperatursprünge macht, sondern dass die Lampe gar nicht so heiß werden kann. Und ich habe das schon mal gesehen, ich würde schätzen, die ist so 6-7 Zentimeter dick, die Linse. Und wenn die gesprungen ist, also was da für eine Gewalt hinterstecken muss, puh.
Ich habe die Linse leider noch nicht gesehen. Also ich habe es leider noch nicht im zerlegten Zustand gesehen, nur festgebaut am Hubschrauber oder bei uns im Hangar. Aber ich glaube, das wäre auch mal interessant, das mal zu sehen, ja.
Ja, sieht man dann, wenn es teuer wird quasi.
Ja, wie bei allem beim Hubschrauber. Wenn du es auseinander nimmst, ist es immer teuer, ja. Aber was das Ding halt noch kann, ist eben unsere Nachtsichtbrillen unterstützen. Ja. Das ist das Schöne daran. Dass wir dann in dem Bereich eben auch unsere Nachtsichtbrillen unterstützen können und Landeplätze ausleuchten können, ohne dass es jemanden blendet.
Ja. Ja, sage ich mal nichts weiter zu.
Genau. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt. Siehst du? Mhm. Naja, also von daher, dieser dicke Klumpen vorne links an der Kufe, der ist einfach dazu da, um ein bisschen Licht zu machen, um es für die Crew heller zu machen, sozusagen aus der Luft raus. Wenn sie spontan irgendwie viel Licht brauchen, dann ist das eine ganz tolle Gelegenheit dazu, nicht nur mit dem Landescheinwerfer und dem Suchscheinwerfer, sondern noch mit diesem Hissel zusammen für ausreichend Beleuchtung zu sorgen. Schöne Sache, schönes Spielzeug. Schön, dass ihr es fleißiger nutzt als wir.
Ja, ist wirklich. Und das ist halt auch so ein Ding, was einer Evolution unterlag, ne? Also ich kenne auch die alten Scheinwerfer, die konnten nur so ein bisschen rechts, links, so ein bisschen hoch, runter, und jetzt hast du wirklich einen relativ freien Scheinwerfer, der sehr viele Sonderfunktionen hat, die uns so einfach das Leben erleichtern. Und das ist schon cool.
Ja, Tim, wie sieht denn dein nächster Plan aus nach dem Urlaub? Was steht denn da bei dir an, wenn du zurück bist?
Dann habe ich auf jeden Fall erstmal eine Woche in der Staffel und ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich denke, da wird der ein oder andere Dienst übernommen werden müssen, weil wie es so ist, in der Urlaubszeit ist man knapp besetzt und ja, der ein oder andere wird dann vielleicht mal krank oder es kommt ein Sondereinsatz rein oder es ist ein Dienstfreiwunsch, und dann denke ich schon, dass ich da hier und da hin und her springen werde. Für mich selber würde ich gerne noch mal ein paar Nachtdienste machen, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Mhm. Wenn sich das ergibt, fände ich das ganz cool. Meine zweite Woche wird dann schon sehr viel interessanter, da bin ich nämlich wieder in der Luftfahrerschule und bin im Grundlehrgang. Die müssten dann so ungefähr beim Solo-Check sein, nehme ich an. Vielleicht auch ein bisschen drüber schon. Und vor allem steht da mein eigener Checkflug an. Und da bin ich mal gespannt, wie die Luftfahrerschule das jetzt handhabt. Ob ich das mit einem TRE auf der 120 mache oder mit einem einfachen FI. Weil die Stunden hätte ich ja, die mindestens 6 Stunden. Ob das dann so ein erweiterter Trainingsflug wird, wie das jetzt möglich ist, haben wir schon mal darüber gesprochen. Oder ob es eben ein ganz normaler Checkflug auf der 120 wird.
Darfst du das nicht selber entscheiden? Also ist es bei euch nicht so, pass mal auf hier, ich brauche einen Checkflug, mach du das mal mit mir, sondern das wird dann eingeteilt von jemandem?
Genau, das wird eingeteilt, einfach aus Standardisierungszwecken. Also ich gehe auch davon aus, dass ich das mit einem TRE machen werde, einfach damit alle auch wieder so ein bisschen standardisiert werden, damit so gewisse Punkte wieder abgearbeitet werden können. Ja, gewisse Sachen sind ja jedes Jahr irgendwie wieder größeres Thema. Mal sind es Autorotationen. Ich nehme an, das wird jetzt ein größeres Thema werden, weil die 120 hat so Kufenschuhe vorne bekommt, dass die halt nicht mehr so aufkippen kann. Ich nehme an, das werden wir viel üben dann im Checkflug. Was heißt üben? Im Checkflug übst du ja nicht, da performst du ja. Nein, aber da sind so ein paar Sachen, die, glaube ich, nochmal standardisiert werden müssen, weswegen das so ein erweiterter Checkflug mit dem TRE werden wird, gehe ich schwer von aus.
Naja, weil wenn du es mit dem Fluglehrer machst, könntest du ja üben. Das ist ja das Schöne an der Geschichte, ja?
Vielleicht machen wir das auch so rum, dass es der Musterverantwortliche wird oder sein Stellvertreter und wir das halt in diesem gesonderten Checkflugprotokoll machen. Mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass es halt einfach so wird, ja, nimm dir mal hier vorne den FI, der da rumspringt, weil da springen ja, weiß ich nicht, 30 rum bei der Luftfahrerschule. Das wird schon zugeteilt werden. Das wird schon ein Musterverantwortlicher machen, da gehe ich schwer von aus.
Mhm. Da bin ich ja mal gespannt, siehst du mal. Tja, was steht bei mir an? Mittelhessen, ganz viel Mittelhessen. Auf jeden Fall, ganz viel Büro, weil wie das so ist, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, dann stapeln sich erst nochmal die E-Mails. Das ist eigentlich so der Plan. Dann werde ich noch ein paar Berufspilotenprüfungen wahrscheinlich abnehmen, so wie es aussieht. Wo darf ich noch nicht sagen, aber wird man dann sehen.
Schön.
Gucken wir mal, das ist so der Plan erstmal für die nächsten 2 Wochen. 4 Mittelhessen und Berufspilotenprüfung eigentlich, ja. So sieht's aus.
Wie lange dauert so eine Berufspilotenprüfung bei dir im Schnitt?
3,5 Stunden, würde ich mal so schätzen, ist so das, was das dauert. Das hängt so ein bisschen mehr von den Kandidaten ab.
Mit Theorie, Vorbereitung etc. Also nicht reine Flugzeit. Ich meine jetzt eher so.
Also du hast so eine Richtlinie von ungefähr 90 Minuten für die Flugzeit.
Mhm. Genau.
Kannst du auch verlängern. Na, verkürzen ist immer schwierig, verlängert den auch. Aber wenn es zu sehr verlängert ist, dann fragt man sich auch beim Luftfahrtbundesamt, was haben die denn jetzt noch alles gemacht? Ne? Also du bist so im Rahmen so bei 90 Minuten plus 20%, würde ich mal sagen, ist da drin. Und vor mit Nachbesprechung, also dann hast du nochmal 2 Stunden für Vor- und Nachbesprechung, die du dann nochmal irgendwie individuell dann irgendwie einteilen kannst. Und dann komme ich mit 3,5 Stunden, komme ich da eigentlich ganz gut hin. Hängt aber auch immer so ein bisschen mit dem Kandidaten ab. Es gibt ja welche, die sind weniger aufgeregt und da kannst du die Leistung richtig abrufen. Und dann gibt es welche, die sind richtig aufgeregt, die sind vielleicht auch nicht ganz so stark. Und dann muss man gucken, dass man die irgendwie auf einen Nenner wieder kriegt. Aber so 3,5 Stunden ist ein ganz guter Richtwert eigentlich dafür. Ja.
Okay. Ja, die stehen bei uns dann auch an, wenn ich wiederkomme. Sogar genau, direkt in der Woche, wenn ich wiederkomme. Die führe ich natürlich nicht selber durch. Also ich bin ja gar kein FE, sondern die führt ein Kollege aus Baden-Württemberg für uns durch, traditionell jedes Jahr. Und stimmt, wenn ich wiederkomme an dem Dienstag und an dem Mittwoch sind die direkt und da gucken wir mal, wie unsere Leute performen werden. Und die dauern halt so 2,5 Stunden.
Ah ja,
reine Flugzeit, also ne, nicht Theorie, sondern reine Flugzeit.
Ja. Ach so, reine Flugzeit 2,5 Stunden. Ah ja, okay. Was macht ihr denn in den 2,5 Stunden alles?
Das ist auch noch das Type-Rating für die 145 mit drin.
Ah. Ja, okay.
Multi. Single-Pilot, Multi-Pilot. Das läppert sich dann halt schon.
Die dauern länger, das ist richtig. Ja, das stimmt, die dauern länger. Ich mache ja nur Single-Engine in dem Fall bei uns in der zivilen Luftfahrt hauptsächlich. Das ist richtig. Also beim großen Type-Rating, ich dachte, die machen das auf der 120er vielleicht. Aber du hast recht, die machen das dann direkt auf der großen. Ne?
Ja. Genau, und dann ne, musst du noch dieses, jenes, solches. Und dann bist du ruckzuck bei 2 Stunden. Und meistens dauert es dann so 2,5 Stunden. Macht er auch sehr gut und sehr gewissenhaft, der Kollege. Und die Jungs dann, und die Mädels, die dann wieder landen, sind dann gar.
Ja, das kann ich verstehen. Das stimmt. Aber wie viel machen die davon auf dem richtigen Aircraft und wie viel davon im Simulator?
Meinst du jetzt in der Ausbildung oder vom Checkflug?
Nee, auf dem Checkflug von dem Berufspilotenteil.
100% Real Aircraft.
Ja, okay, alles klar. So ist es ja eigentlich auch vorgeschrieben, aber du könntest ja für den Funknavigationsteil, also für Instrumentenflug oder eben sprich Fliegen unter der Haube, Simulated IR, könntest du ja in Sim gehen, aber dann macht das auch ein Luftfahrzeug, ist ja auch gut.
Ja.
Macht ja auch Spaß.
Genau, alles in einem direkt durch, deswegen dauert es halt so lange.
Ja, toll. Wieder neue Berufspiloten. Wie viel kriegt ihr dann, wenn sie alles schaffen?
Dieses Jahr 2 nur, leider.
Was passiert, wenn einer durchfällt? Ist er dann verbrannt oder kriegt er nochmal eine Chance?
Nee, der kriegt nochmal eine Chance. Also das ist ja, das passiert auch hier und da mal wieder.
Klar.
Ne, man hat ja 2 Chancen, die Autorotation zum Beispiel zu zeigen. Und vielleicht habe ich auch Pech von den Verhältnissen, besonders windig oder was weiß ich, besonders böig. Da muss der Fluglehrer 2-mal reingehen und dann muss man halt sagen, ja, komm, Partial Pass, also ich habe den Teil dann vielleicht nicht geschafft, dann gehen wir morgen nochmal raus, dann ist das Wetter ruhiger und dann mache ich den Teil nochmal und dann ist gut. Also das passiert schon mal hier und da, dass irgendwas nicht so gut läuft vielleicht, dann kriegt man die 2. Chance und ich habe also noch nicht erlebt, dass da eine Prüfung komplett nicht bestanden wurde.
Das ist aber auch ganz normal. Das denken auch viele, dass die Piloten so Überflieger sind, aber das ist ja bei uns im zivilen Bereich ist ja genau das Gleiche. Das kann durchaus mal passieren, dass man entweder zur Hälfte oder auch mal komplett durchfliegt. Vielleicht hat es einfach nicht sein sollen an dem Tag. Es gibt ja Menschen, die haben einfach viel Prüfungsangst. Dann ist es halt so, dann macht man es nochmal und why not? Man ist ja dadurch kein schlechterer Mensch irgendwie so weiter, ja. Und die Flugschule würde einen ja auch nie zur Prüfung lassen, wenn die schon weiß, ach, das wird eh nix.
Das
macht ja keinen Sinn.
Das ist ja auch so ein Thema, ne? Du musst ja auch eine Prüfreife vorher ablegen. Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, so, ich gehe jetzt zur Prüfung und entscheide das selber, sondern da ist der Ausbildungsleiter, der sich vorher nochmal darüber ein Bild verschafft, ob der Schüler jetzt soweit ist, wirklich zur Prüfung vorgestellt zu werden. Also wie so eine Generalprobe und die muss man halt dann auch eben performen und dann sagt der Ausbildungsleiter, alles klar, XY ist soweit, kann für eine Prüfung vorgestellt werden.
Ja, vor allen Dingen ist es auch so, wenn da zu viele Prüflinge, Entschuldigung, Bewerber heißt es ja, wenn da zu viele Bewerber durchfallen, dann würde auch spätestens das darüber geordnete Amt mal gucken, was ist denn da los? Warum fallen die denn alle durch? Ja, also insofern wird das auch nicht mal von oben überwacht, dass die eine gute Quote haben und so. Ja, guckt eigentlich auch jede Flugschule drauf. Das ist denen ja auch wichtig. Das ist ja auch da an. Hat ja was mit dem Ruf zu tun, ne? Oder eben eigentlich auch mit dem eigenen Anspruch an die Ausbildung hat es ja auch was zu tun, weil jeder will natürlich eine gute Qualität abliefern und sagen, hey, ich habe ein gutes Bauchgefühl, wenn der jetzt fliegen geht, so wie ihr das ja auch machen wollt wahrscheinlich.
Genau. Ja, ja. Wunderbar.
Und dann gibt's wieder ein paar Piloten mehr.
Ja, also wirklich ein paar groß geschrieben bei uns dieses Jahr. Bei dir vielleicht ja, stimmt, dann genau. Wirklich noch mehr, aber schauen wir mal, was wird. Und dann geht's ja erst richtig los, die Reise. Ne? Dann hat man seinen Schein, bekommt den und gerade bei uns geht's dann mit der taktischen Ausbildung los, dann wird's interessant. Können wir eigentlich das nächste Mal drüber sprechen, über die taktische Ausbildung, was wir da so alles machen?
Also sehr gerne, ich bin gespannt, vielleicht kann ich mir davon was abgucken.
Na, schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal Urlaub zu Ende.
Okay, dann probieren wir das mal, Tim. Wir beide, oder?
Ja. Ja, wäre cool.
Dann, ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub. Pass auf dich auf.
Ja, Dito, du auch. Schauen wir mal, ob Norwegen dann Weltmeister wird.
Stimmt, da war ja was. Ne? Oder Spanien. Also oder du Spanien. Norwegen, ich Spanien. Alles okay. Klar, dann machen wir das so.
Wir sehen uns im okay. Halbfinale. Ah, ja, nee, im Finale. Ich glaube, Norwegen müsste jetzt erstmal, spielt jetzt erstmal dann gegen England, dann müssen sie gegen Argentinien wahrscheinlich. Ja,
stimmt.
Und dann würden die beiden sich tatsächlich im Finale treffen. Ja, ist ja spannend.
Das stimmt. Boah. Ja, dann, ich drücke euch die Daumen.
Ja, Dito.
Ja, danke dir. Okay, Tim. Dann vielen Dank euch allen da draußen zum Zuhören. Dass ihr unsere Urlaubsedition so fleißig jetzt gehört habt, dann freuen wir uns, wenn wir wieder zurück sind auf den nächsten Podcast.
Genau, macht's gut. Bis dann, tschüss.
Du auch, Tim. Bis dann, ciao.